Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und ja, nachdem jetzt Amateure zu Gast waren, Konrad wieder hier war, freuen wir uns heute mal nicht in Sachsen zu sein, sondern ins wunderschöne Ahrtal zu starten und einen weiteren Profi zu Gast zu haben. Herzlichen Dank für deine Zeit heute, David Breuer.
Ja, hallo Markus. Ja, ich bin super gerne da und ich meine, wir kennen uns ja schon so lange. Ich würde sagen, es wird mal langsam mal Zeit, dass ich mal zu euch in den Podcast komme.
Auf alle Fälle, wir wollen ja so viele wie möglich interviewen hier in der Show und definitiv erstmal cool. Und ja, also ich hole mal die Hörer vielleicht ab. Also als es für mich so ein bisschen quasi aus Potsdam wegging, 2011, hatte ich ja dann 2012 so ein bisschen mich selber trainiert und so weiter. Und dann bin ich durch den glücklichen Unfall, glücklichen Umstand, durch den Kontakt von Nils Vorwald und so weiter, damals zu Wolfram Bott als Trainer bekommen. Und ja, da sind wir auch dann damals irgendwie immer noch in verschiedene Trainingslager gefahren und da habe ich dich halt kennengelernt und so ist ein bisschen der Kontakt entstanden und ja, also relativ lange und du hast, glaube ich, dein Abitur in Saarbrücken gemacht oder liege ich da falsch, du bist erst nach deinem Abitur nach Saarbrücken gegangen?
Nee, ich bin mehr oder weniger zum Wechsel in den Bereich 9., 10. Klasse. War das halt bei mir zu dem Zeitpunkt sportlich so, dass ich das schon gerne jetzt richtig anpacken wollte, auch mit Trainer und ja, etwas professionellerem Umfeld. Und dementsprechend war das nicht mehr ganz so kombinierbar wie mit der Schule. Ich denke mal, das haben einige immer Schüler oder Sportler, die im gleichen Alter ungefähr sind, dass man da so entscheiden muss, was man jetzt macht, entweder Schule oder Sport. Und ich wollte mich nicht so richtig festlegen, ich war mir eigentlich klar, dass der Sport erstmal im Vordergrund steht, weil ich da in dem Moment dann mehr Lust drauf hatte, aber die Schule musste trotzdem irgendwie funktionieren. Und dann habe ich auch über ein Trainingslager mit dem rheinland-pfälzischen Landeskader dann mit Wolfram kennengelernt, der mit den Saarländern im Trainingslager war. Und darüber habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ja, nach Saarbrücken auf die Sportschule zu wechseln, um da halt dann Schule und Sport zu kombinieren und dann da dann dort im Internat gelebt und bin dann in den Landesverband gewechselt und habe dann dort mein Abi gemacht und habe dann dementsprechend dann Schule und Sport ja bestmöglich, sage ich mal, kombiniert. Und das muss man jetzt rückblickend jetzt nach ein paar Jahren sagen, war so der entscheidende Punkt. Also klar war das dann zu dem Zeitpunkt mit 15 Ausziehen von zu Hause schon ein Schritt, den man jetzt nicht jeden Tag macht und auch nicht immer einfach war, aber jetzt, wie gesagt, rückblickend würde ich sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich dahingehend hinausgelaufen, dass der Sport halt zurückgesteckt hat und die Schule in dem Moment wichtiger war. Und so kann ich jetzt sagen, dadurch mache ich jetzt heute auch noch Triathlon.
Ja, richtig cool und auf alle Fälle auch, ja, dass du die Möglichkeit hattest. Also ich würde sagen, damals gab es vor allen Dingen, sage ich mal, jetzt in den neuen Bundesländern irgendwie die Möglichkeit mit Sportschulen und das professionell zu betreiben, Internat und so weiter. Da gab es wahrscheinlich damals, sage ich mal, jetzt in den alten Bundesländern noch nicht so viele Möglichkeiten und jetzt kommen wir über Mehrstützpunkte dazu. Und ja, dann warst du in Saarbrücken. Mittlerweile, glaube ich, ist Anne Haug, Justus Nieschlag, also sind halt mehr auch Athleten da, die auf der Langdistanz unterwegs sind. Aber zu deiner Zeit war es dann so, ja, dass du quasi Kurzdistanz und so alles gemacht hast. Aber du bist ja auch noch länger in Saarbrücken geblieben und hast dich aber relativ früh, glaube ich, dann schon auch dem 70-3 und dem Ironman-Zirkus zugeschrieben. Wie war das quasi als, sage ich mal, warst du dort einzeln? Also du hattest natürlich Trainingspartner, es geht ja auch immer was mit Kurzdistanzlern, aber die meisten in deinem Umfeld haben ja schon dann auch eher die kürzere Distanzen gemacht. Wie war das, sich da zu integrieren, zu damaligen Zeiten, als du, würde ich sagen, vielleicht dann der Einzige warst, der da so ein bisschen in die 70-3-Richtung schon schielte?
Ja, genau. Also wie du da richtig sagst, ich habe anfangs dann, wie jeder in dem Alter, ja dann versucht, ja, über Olympiakader, Leistungstest und ja, Qualis zu holen für Nationalmannschaft und für die Kaderlizenz. Das hat aber dann bei mir nach so 2-3 Jahren habe ich gemerkt, das wird wahrscheinlich nicht mehr, weil einfach so diese Grundschnelligkeit gerade im Becken beim Schwimmen dann einfach gefehlt hat. Und dann zu dem Zeitpunkt war Wolfram Bott ja immer noch mal ein Trainer und der hat ja parallel auch jetzt zum Beispiel Andi und Micha Räder trainiert. Nils Frommholt, meine ich, wäre dann auch so auf dem den Weg gewesen Richtung Langdistanz eher oder zumindest mal Mitteldistanz. Und dann haben wir das dann so entschieden, dass ich erstmal das einfach probiere. Weil du richtig sagst, so zu dem Zeitpunkt waren eigentlich nur Kurzdistanzler am Stützpunkt. Und aber das hat sich eigentlich ganz gut kombinieren lassen. Ich bin halt meistens ein bisschen länger Rad gefahren oder alleine Rad gefahren, weil das dann einfach mehr gepasst hat. Aber gerade so das Schwimmen, das hat dann auch eher noch geholfen, als es dann geschadet hat, weil die kurze Zeit ja doch schon gut Umfänge und Intensitäten schwimmen. Von daher hat das dann eigentlich ja, reibungslos gepasst. Klar, man war dann hier und da mal ein bisschen länger alleine, gerade was das Training also anging oder die Inhalte, aber das hat sich ganz gut eingelebt dann am Anfang. Und ich meine, dann war da auch Nils und Top Fighty waren dann auch noch am Anfang dabei, die da auch auf den längeren Distanzen, hat man immer irgendwo gefunden und irgendwo ist immer jemand dann länger gefahren und dann konnte man sich dann da anschließen. Also das war eigentlich nicht so, dass das Riesenproblem erstmal, nee.
Okay, das klingt ja auf alle Fälle nach coolen Möglichkeiten. Dann warst du ein Athlet, der das Glück hatte, glaube ich, aus seinem privaten Umfeld mit Kilian Flanum, den werden viele nicht mehr kennen, weil der dann relativ früh aufgehört hat. Und jetzt musste mich gleich, ich kenne nur noch seinen Vornamen, Niklas, sein Hinternamen fällt mir gerade nicht ein, in der Triathlon-WG für einige Jahre zu leben in Saarbrücken. Wie ist das quasi, wenn man in so einer Dreimann-Triathlon-WG wohnt? Ist das manchmal schon anstrengend, weil ja, mal kann der eine trainieren, mal der andere nicht? Oder ist es schon so, dass es eigentlich permanent einen pusht und einen Auftrieb gibt?
Genau, richtig. Also ich habe dann noch ein Jahr im Haus der Athleten auf der Sportschule gelebt und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, beziehungsweise die DTU wollte zur damaligen Zeit so eine Leistungssportgruppe initiieren und hat dann ja vielversprechende Athleten mehr oder weniger versucht zusammenzubringen. Und da waren halt Kilian Flanum und Niklas Gärtner auch darunter. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das zusammengekommen ist, aber dann wieder, haben wir dann eine Dreier-Sportler-Triathlon-WG gegründet und die Anfangszeit, ja, das muss man schon sagen, haben wir extrem viel zusammen gemacht. Also dann wurde morgens aufgewacht, direkt in die Laufschuhe und es ging los. Also es war schon sehr fokussiert auf Sport. Dann gab es aber so ein bisschen, ja, der erste, glaube ich, war Kilian, der dann irgendwann gesagt hat, Leistungssport ist nicht mehr so richtig was für mich. Und dann Niklas Gärtner hat dann noch etwas länger mitgemacht. Der war dann auch in dem Bundesliga-Team, das wir im Saarland gegründet haben. Und dann irgendwann hat er aber auch dann, glaube ich, im Studium das dann ein bisschen ernster verfolgt. Und dementsprechend war ich dann, würde es nicht festsetzen, aber ich denke mal so nach so einem Jahr, anderthalb, denke ich, war ich dann so der noch ein Alleinunterhalter in der WG. Aber ja, das war voll okay. Also klar waren dann die nächtlichen Ausgänge von den beiden waren dann meistens dann etwas länger. Aber das war voll, also es war echt auch eine coole Zeit. Also Internat war cool mit Sportschule und Sportklasse. Aber genauso war es dann auch in der Sportler-WG oder dann in der WG dann dort. Ja, echt eine coole Zeit und ja, die will man eigentlich nicht missen.
Und wenn du jetzt so beschreibst, quasi, dass da, also ja, das sind ja alle ähnlichen Alters von dir gewesen, dass quasi so das Feuer bei allen am Anfang erstmal gebrannt hat für Triathlon. Jetzt brennt bei dir ja schon auch jetzt noch, deswegen nehmen wir ja heute den Podcast auf, aber wir führen ja das gleich weiter. Ist es dann schon so, dass man, also sag mal so, wenn alle in seinem Umfeld, nicht alle, weil du hattest ja natürlich viele am Stützpunkt, die auch noch richtig weiter Gas gegeben haben, aber die dann direkt in der WG sagen, oh, die machen das nicht. Ist das so, dass man sich das dann halt auch mal kurz hinterfragt oder so? Oder war der für dich einfach klar, nee, okay, für die ist es einfach, dass sie jetzt so ein bisschen das ausgeträumt haben oder dass für sie dieses Kapitel abgeschlossen ist? Aber für dich war eigentlich schon immer klar, oh nee, ich will das eigentlich weitermachen. Oder ist es dann trotzdem auch mal so, oh, ja, jetzt machen die das nicht. Ist das das Richtige? Ist das nicht das Richtige? Oder war das immer straightforward und du wusstest, nee, ich will das weitermachen?
Also zu dem Zeitpunkt wusste ich genau, dass das hat mich nicht wirklich, sag mal, gejuckt im positiven Sinne. Also das war direkt klar, okay, die machen es nicht mehr, ich bin fein damit, jeder ist mehr oder weniger sein eigener Herr und kann entscheiden, was man machen will. Aber für mich war zu dem Zeitpunkt klar, ich will das noch voll verfolgen und voll angehen, das Thema, weil es ja auch erst gerade erst losging. Also ich meine, ich hatte dann, ich glaube als Age Group oder dann meine erste Mitteldistanz war der Challenge Walsee. Und danach noch Challenge Almere. Das waren so die ersten Rennen, die ich aus der WG rausgemacht habe, mehr oder weniger. Und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie da ist Potenzial und das macht mir Spaß. Und da war jetzt bei weitem nicht dran zu denken, aber jetzt hören die beiden auf, jetzt höre ich auch auf. Also vielmehr war das übergeordnete Ziel war ja eigentlich schon die Langdistanz. Also zu dem Zeitpunkt muss man ja jetzt doch sagen, war man noch so, wenn man mit Anfang 20 sagt, habe ich will eine Langdistanz machen, da hat man erstmal gesagt, ja, fang mal langsam an, mach mal Mitteldistanz, trainier mal ordentlich und dann kann man mal über Langdistanz sprechen. Und ich meine, wenn man es heutzutage anschaut, ne, ich glaube, Markus Dietnew ist 23 und ist gerade so das Maß aller Dinge. Und die Zeiten haben sich ja auch geändert, ne, dass man da jetzt so schnell den Wechsel macht. Aber ja, wie gesagt, zu der Zeit war das dann noch so, ja, okay, jetzt machen wir erstmal ein, zwei Jahre Mitteldistanz, gucken, wie es funktioniert. Und dann war für mich der logische Schritt, dass ich dann irgendwann auf jeden Fall eine Langdistanz machen werde. Und deswegen war ich da noch nach wie vor Feuer und Flamme und wollte angreifen.
Ja, richtig cool und das ist auch gut, dass die Leidenschaft und die Passion da immer noch da ist und auch damals da ist. Sonst sind so eine Phase dann quasi, wenn andere vielleicht der Partymache gehen oder man dafür anfällig ist, nicht ganz so einfach. Und ja, du sprichst es gerade an, du warst damals eigentlich einer, ich bin ja ein bisschen älter als du. Trotzdem habe ich irgendwie noch so ein bisschen versucht, Bundesliga, Europacup und sowas alles zu machen, weil ich natürlich auch so groß geworden bin wie du. Erst mal Kurzdistanz und dann irgendwann lange Distanz. Und ich erinnere mich noch an ein Trainingslager, also in Mallorca. Ich weiß gar nicht, ob du da noch in Saarbrücken gewohnt hast, aber also dadurch, dass die Inhalte da natürlich ein bisschen unterschiedlich waren, ich wollte noch Kurzdistanz machen, du warst schon auf der Mitteldistanz. Andreas Rehland war mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob Jens Vorwald in den Trainingslager dabei war. Ich glaube, der ist früher abgereist, weil der damals dann zum Ironman Südafrika geflogen ist. Aber ich erinnere mich noch an Tage, als du in der goldenen Ära von Andreas Rehland sehr viel Zeit mit ihm verbringen durftest.
Ich erinnere mich.
Wie ist das als junger Athlet? Also du warst halt, natürlich warst du platt, glaube ich, und wurdest auch vielleicht das ein oder andere mal abgestellt, aber für dich gab es halt irgendwie keine Frage, den Umfang durchzuziehen. War das für dich auch eine Zeit, wo du halt einfach aufblicken konntest zu jemand so Erfolgreiches und warst froh, oder war es auch so, boah, ey, fucking Langdistanz, jetzt jeden Tag hier irgendwie 6, 7 Stunden mit Andi im Sattel, ich bin echt platt.
Ja, ich erinnere mich jetzt, wo du das ansprichst. Die Abendessen, die waren dann immer schon so fast die vierte Einheit, ne? Wenn man dann nochmal von der Couch hoch muss und mal zum Abendessen gehen muss, das war dann gegen Ende des Trainingslagers dann schon ganz schön anstrengend. Aber nee, wie du sagst, also das war zu dem Zeitpunkt, war halt dadurch, dass Wolfram halt die beiden Relays trainiert hat und ich dann mehr oder weniger auch dabei war, war das mehr oder weniger so ein Privileg gefühlt, ne? Also, dass man sagen kann, man trainiert mit den beiden und hat den Trainer, der das dann mit den beiden macht. Und Andi war ja zu dem Zeitpunkt auch, sag ich mal, schon eine ganz gute Hausnummer. Und das war gefühlt jeden Tag irgendwie so, boah, krass, ich mach das jetzt hier gerade. Und eigentlich müsste der mit ganz anderen Leuten trainieren. Und das war dann vielmehr so, ja, fast schon ein Privileg. Und ja, klar war das auch anstrengend, aber ich habe dann gar nicht drüber nachgedacht, weil ich mich noch gar nicht so in seinem Umkreis gesehen habe, dass ich jetzt sagen kann, okay, wir gehen jetzt zusammen an die Startlinie und ich versuche ihn jetzt irgendwie zu schlagen, sondern es war so mehr oder weniger, ja, wir machen das Gleiche und ich versuche jetzt da so lange wie möglich dran zu bleiben und ja, das hat schon wehgetan, aber war auch echt cool. Also ich erinnere mich an so eine klassische Einheit von Wolfram, diese 4x30 Minuten mit einem Koppellauf und ich glaube, es war so in den letzten 3 Tagen vom Trainingslager, dass wir dann da auf der Schilfstraße halt hin und her gefahren sind. Und ich glaube, nach dem zweiten hat Wolfram dann Auto angehalten und meinte, David, komm, fahr mal besser wieder aus zum Hotel. Das sieht nicht mehr ganz so rund aus. Und spätestens da war mir dann klar, okay, das Trainingslager war schon sportlich. Und aber ja, jetzt schaut man so ein bisschen, ja, lachend darüber zurück und erinnert dich gerne daran irgendwie, dass das dann so mit so einer Trainingsgruppe dann irgendwie für mich ja in dem Moment erst angefangen hat dann schon, ne? Also ich meine, man war ja immer gewohnt, dass man in Saarbrücken ja schon so die sag mal, die Stars oder die Top-Leute im nationalen Bereich dann halt schon um sich hatte. Also jetzt hier Daniel Unger, Mike Petzold, Jan Frodeno, die waren ja eigentlich in Saarbrücken rund um die Uhr auch dabei und ja, man hat sich schon so ein bisschen in einem elitären Umfeld gefühlt so und das pusht halt schon enorm. Also auch gerade so, wenn es dann mal schwer läuft, dann sieht man, dass die anderen Jungs auch irgendwie gerade auf der Bahn durchziehen und dann fällt es einem dann doch irgendwie ein bisschen leichter, dann auch Gas zu geben.
Ja, auf alle Fälle. Und Das sieht man jetzt auch, über wer auch quasi im Jugendbereich, dass die Athleten halt jetzt auch mutiger sind, an verschiedene Orte zu gehen, ob es Neubrandenburg, Potsdam, Nürnberg, Freiburg, Saarbrücken ist, einfach um dieses sportliche Umfeld zu haben, wo es halt einfach dann irgendwie einfacher fällt, in der Gruppe zu trainieren. Ja, dann ist aber quasi, irgendwann hast du dich entschieden, ja, glaube ich, dann zurückzuziehen in deine Heimat, aufgrund quasi deiner Ehe, deiner Frau und auch Familiengründen und so weiter. Wie war der Schritt dann einfach für dich, okay, also aus diesen Saarbrücken weg, zurück ins Ahrtal, da wo du herkommst?
Also zuerst sind wir nochmal, bin ich nach Köln gezogen. Das war der Schritt davor, weil meine jetzige Frau, damals Freundin in Köln, auch studiert hat. Und dann sind wir dort in Köln halt zusammengezogen. Und ich meine, jetzt, ich habe mich schon so ein bisschen im Vorfeld umgeschaut, okay, was macht Sinn, wo kann ich meine Trainingsstätten, wo kann ich das alles so bestmöglich dann ja, nachgehen. Und da muss ich sagen, in Köln gibt es ja auch die Sporthochschule, wo man dann die Möglichkeit bekommen hat, dann über einen Verein da auch zumindest mal, weil das meiste ist ja, das Schwierigste ist ja immer, wenn man umzieht, das Schwimmbad irgendwie zu kriegen, dass man konstante Schwimmbedingungen hat. Und dadurch, dass ich dann an der Sporthochschule schwimmen konnte, war das also vermeintlich Schwierigste eigentlich recht schnell abgehakt. Und ja, es war dann viel mehr, dass man dann ja sich viel mehr alleine organisieren musste. Also ich habe deutlich mehr dann alleine trainiert. Ich meine, mit dem Schwimmen war man im Verein, mit dem KTT noch ein bisschen unterwegs. Aber wenn es dann zum Radfahren oder zum Laufen ging, ja, war das dann doch, sag mal, 90% dann, die fast alleine gemacht hat. Ich hatte noch hier und da noch hier Tobias Trachler, den kennt man ja auch ein bisschen, mit dem man am Anfang was zusammen hat. Alex, meine ich, der wäre auch in Köln gewesen zu dem Zeitpunkt. Da habe ich dann nach einer gewissen Zeit dann recht viel miteinander gemacht mit ihm. Und dann muss man sich einfach kurze Zeit neu orientieren, aber das hat dann eigentlich recht reibungslos funktioniert, so dass man dann einfach schon wieder voll im Fokus war und dann auch ja wieder die Saison dann angehen konnte.
Ja, auf alle Fälle. Und dann kam irgendwann der Schritt quasi, also aus Köln in die ländliche Region. Wie war das einfach nochmal von den Trainingsbedingungen? War es dann eigentlich so, dass du sagtest, okay, in der ländlichen Region war es dann sogar schwieriger und dann wird es natürlich auch nicht mehr so viel Trainingspartner geben, wahrscheinlich im Profibereich? Oder war das einfach dann trotzdem einfach, weil du schon so viele, also was heißt so viel Ortswechsel von Saarbrücken nach Köln, wo natürlich dann nicht mehr dieses strukturierte Kadertraining ist, trotzdem gute Bedingungen durch den KTT, aber trotzdem, was du ja gerade beschrieben hast, eigene Organisation, war das dann eigentlich nochmal irgendwie relativ kompliziert oder war das für dich eigentlich auch jetzt kein großer Schritt, das Training dann so aufrechtzuerhalten?
Also der Schritt war dann wiederum vielleicht etwas schwieriger, weil dann das Schwimmbad halt hier bei uns in das nächste Schwimmbad ist halt Minimum 25-30 Minuten Fahrt. Und es ist halt ein öffentliches Bad, wo halt eine Leine im 25 Meter Becken abgespannt ist. Also Bedingungen, die man dann, wenn man aus Saarbrücken bzw. aus Köln dann kommt, ja, die will man eigentlich nicht haben. Und das war dann anfangs schon schwierig und frustrierend so ein bisschen. Dann habe ich aber durch die Corona-Zeit dann den Kontakt zum SSF Bonn hergestellt, weil die auch mittlerweile auch Bundesstützpunkt, glaube ich, für Triathlon sind. Und die haben auch ein 50-Meter-Becken, was nur für Vereinsmitglieder zur Verfügung steht. Und dementsprechend konnte ich dann da dann recht schnell dann auch ins Schwimmen einsteigen. Aber wie du sagst, die prozentuale Anteil, was ich alleine mache, wurde dann deutlich größer. Es ging dann nahezu 100%. Also mein Papa, der auch ja, sag mal, ganz sportlich unterwegs war im Triathlon-Bereich, hat dann hier und da mal ein bisschen was mitgemacht, aber so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt einen festen Trainingspartner, wo man sich dann 3-4 Mal die Woche irgendwie für Tempoeinheiten trifft. Das hatte ich dann nicht mehr. Ich muss dazu sagen, aber ich bin auch jemand, ich trainiere gerne in der Gruppe, aber genauso gerne trainiere ich auch gerne alleine. Also das war für mich nie so hart, dass ich sagen konnte, oh, ich habe jetzt keinen, jetzt trainiere ich nicht. Also ich war schon immer sehr selbstgetrieben und konnte dann mich selber motivieren, das Training dann durchzuziehen. Und das muss man sagen, das hat man auch so ein bisschen rückblickend dann so von Andi vielleicht so gelernt, dass man halt, es kaum Gründe gibt, das Training halt nicht durchzuziehen, ne? Also sei es, es regnet oder es schneit oder es ist heiß. Also ich glaube, Andi ist jemand, der zieht, wenn man ihn nicht festhält, immer gut durch im Training, ne? Also Deswegen, das hat einen so ein bisschen vielleicht, ja, geprägt, und das konnte ich dann dadurch dann ganz gut auch dann, ja, auf meine damalige Lebenssituation dann umswitchen, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt zwar alleine, aber ist jetzt kein Grund dafür, das Training nicht durchzuziehen.
Ja, nee, definitiv. Und ich glaube, das ist doch auch das, was jeder Langdistanzler irgendwie braucht, weil sonst wird es halt ein bisschen schwierig, weil ja, dass man da in Gruppen trainiert. Also es kommt jetzt ein bisschen, aber ich sag mal, in Deutschland ist das doch nicht so stark verwehrt. Also ja, klar, in Dänemark jetzt, wo dort die Gruppe um Jens Petersen-Bach existiert, aber bei uns ist das natürlich doch nicht so. Ja, und dann, weil du gerade deinen Vater ansprichst, der ist ambitioniert. Ich weiß noch, glaube ich, als ich war, also der Vater hat, glaube ich, einen Radladen, kannst du uns ja gleich kurz abholen, dass dort mal irgendwie, dass auch dein Anfang vom Triathlon irgendwie der Traum von Hawaii war und wahrscheinlich auch noch ist und dein Vater da als Altersklassenathlet, glaube ich, am Start war und ihr da beide war zusammen. Ist dein Vater noch so aktiv, dass der Traum für euch beide noch lebt oder lebt er erstmal nur noch für dich?
Ja, genau, also mein Vater betreibt schon seit, ja, über fast 30 Jahren jetzt einen kleinen Radladen beim Onkel zusammen, ein paar Kilometer entfernt von unserem Wohnort. Und ja, wie du sagst, der hat eigentlich so mit meiner Geburt damals den Schritt zum Triathlon gefunden. Also wirklich die Anfänge des Triathlons. Also ich habe noch ein paar Bilder, wo die könnte man ruhig mal veröffentlichen. Die sehen ganz, ganz, ganz witzig aus mit Speedo und Einteiler, beziehungsweise Zweiteiler. Genau, und er war dann auch ganz ambitionierter Amateurathlet, und ich meine, er war mittlerweile achtmal auf Hawaii, also hat er auch ganz gut in der Altersklasse Gas gegeben. Und wie du richtig sagst, darüber bin ich ja erst auch ganz ursprünglich zum Triathlon gekommen. Klar, er hatte den Radladen immer gehabt, das Radfahren oder das Fahrrad, das war immer so präsent, und dann bin ich da so mehr oder weniger vom Fußball dann in den Triathlon reingerutscht. Und man muss ja sagen, vor Corona war er schon noch sehr aktiv. Er hat, glaube ich, seine letzte Langdistanz war, glaube ich, entweder Lanzarote oder Nizza sogar. Und dann muss man sagen, es war so, Corona war so ein bisschen so der Knackpunkt, wo er dann, ja, mittlerweile ist er auch 60, also er ist noch aktiv, er macht so gefühlt jeden Tag was, aber jetzt nicht mehr so, dass man jetzt einen Trainingsplan oder eine Wettkampfplanung verfolgt. Also da brennt der Traum für Hawaii jetzt momentan nur noch für einen von uns beiden. Aber ich denke, das ist voll legitim, und wer weiß, wenn es mal funktioniert, glaube ich, dann brennt sein Traum auch noch mal umso mehr, und dann kommen die ganzen Erinnerungen noch mal hoch.
Ja, definitiv und ist auch auf alle Fälle cool, das irgendwie so zu transferieren. Ja, dann gehen wir jetzt natürlich gleich. Du sagst, dein Vater wird den Traum wieder entfachen, also wird wieder entfachen, wenn du dein Ziel oder den Traum verwirklichen kannst, als Profi auf Hawaii zu starten, wo wir dir hier und auch allen Hörern natürlich die Daumen drücken, dass das klappt. Ist es so, du bist mittlerweile verheiratet, zweifacher Vater. Ist es, dass du dich zurückversetzt fühlst in deine Kindheit, wenn du jetzt deine Kinder siehst, wenn du aufs Fahrrad gehst, dass die auch so was fragen, was macht der Vati, geht der Fahrradfahren? Ist das auch schon, sage ich mal, dass die sportlichen Gene da vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst übertragen werden?
Also ich glaube, bei meinem Sohn, der wird jetzt im August 3, da ist jetzt so in den letzten Monaten schon erkennbar, dass also er fährt ganz ambitioniert Laufrad und will dann immer, wenn der Papa irgendwie los will, auch mit los. Also da, glaube ich, erkennt er jetzt schon so ein bisschen, dass ich jetzt keinen Bürojob habe und morgens um 7 aus der Tür und um 18 Uhr nach Hause komme und gar nicht weiß, was der Papa so macht. Weil durch das Training bis man ja als Profi-Triathlet ja doch öfters mal zwischendurch mal zu Hause und kommt vom Radfahren oder vom Laufen zurück. Und gerade haben wir auch in der Kita Sommerferien, deswegen ist er auch zu Hause und bekommt das so ein bisschen mehr noch mit. Und da, glaube ich, ist schon unterbewusst so, dass er schon dann sieht, okay, der Papa ist jetzt sportlich unterwegs und macht jetzt irgendwie Triathlon. Und gerade gestern habe ich nach langer Zeit nochmal auf der Rolle gesessen, und dann kam er auch hab so einen kleinen Raum, wo ich meine ganzen Sportsachen habe und Rolle fahre. Und da kam man rein, hat dann die letzten 10 Minuten dann neben mir gestanden und hat dann gefragt, was der Papa da macht, warum der Papa keinen Helm anhat. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann in dem Moment dann schwierig zu erklären sind, warum der Papa auf der Rolle keinen Fahrradhelm trägt, aber draußen. Aber ich glaube, dadurch lernt er halt schon so diese Sport oder Beziehung zum Sport dann schon kennen. Und das möchte ich ihm eigentlich auch gerne mitgeben, auch jetzt meiner Tochter. Ich meine, die ist jetzt gerade 1 geworden, die sieht es zwar, aber, glaube ich, so richtig verstehen tut sie es noch nicht. Aber das möchte ich schon, also ob er das jetzt macht, das ist ihm ganz frei überlassen, ne? Also das hat mein Vater mir auch immer mitgegeben. Also es war niemals ein Zwang, dass wenn er das macht, ich es auch machen muss. Und genauso will ich es eigentlich auch handhaben. Also man merkt so, dass er schon so ein bisschen Sportaffinität hat, aber ja, ich meine, das wäre noch viel zu früh, jetzt da schon in welche Richtung anzugeben, und das soll er dann schön ganz gerne selbst. Ich bin der Letzte, der das dann nicht macht, wenn er das machen möchte, aber ja, das ist noch ein bisschen früh, aber wie gesagt, das macht schon Spaß, wenn er dann, oder wenn ich laufen gehe und meine Frau dann mit dem Fahrradanhänger dann mitfahrt, dann machen wir immer kleine Rennen, und das ist schon irgendwo auch dann meine jetzige Trainingsgruppe, diesen.
Ja, ist natürlich eine andere als früher, aber natürlich würde ich sagen, vielleicht teilweise dann nicht weniger motiviert, wenn nicht sogar mehr als Vater da quasi mit seinen Kindern das gemeinsam irgendwie in der Natur zu leben. Und mega cool auf alle Fälle, wie er das dann zusammen macht und wie das halt so integrierst und was du halt sagst, was natürlich vielleicht auf der anderen Seite vielleicht für jeden Profi-Triathleten ein Nachteil ist, wenn Trainingslager und Wettkampfreisen ist, aber dadurch, dass man dann ja wirklich ja vielleicht 5, 6 Stunden am Tag trainiert, aber zwischendurch Ruhephasen hat, dass man irgendwie das Glück hat, dann auch mal zwischendurch zu Hause zu sein und da was mitzubekommen, das ist dann vielleicht auch ein Vorteil. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen komplett in die andere Richtung. Dann einfach mal auch Rückblick. Jetzt sind wir aber schon irgendwann Anfang 2020, Corona-Jahre oder danach. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ich glaube, du warst nicht ganz so stark oder ihr wart nicht ganz so stark betroffen. Aber dann hat sich ja in Deutschland, also ist jetzt natürlich alles in Vergessenheit geraten. Und da war Triathlon wahrscheinlich auch absolut unwichtig für die meisten Menschen und ist es auch. Aber trotzdem können wir dich jetzt rückbetrachtend fragen, wie es dann halt einfach auch im Training aussieht oder wie man dann halt damit umgeht. Es war die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja, was passiert da als Athlet? Also auch, du kannst uns ja, glaube ich, abholen, aber wie du mir damals gesagt hast, dass es nicht ganz so krass jetzt aus privater Sicht für euch war. Aber wie geht man damit um und was passiert mit dem Training und der Saisonplanung, Familie und so weiter? Also Triathlon spielt ja in dem Moment dann eigentlich fast gar keine Rolle mehr, oder?
Ja, genau, also das war jetzt, also das Gefühl war das erst jetzt alles rückblickend, ist immer so ein bisschen, ja, damit mehr umgegangen, weil in dem Moment selber, jetzt sag mal am Tag selber, wo das Hochwasser kam, ich weiß noch, da war am Regen ohne Ende, ich war morgens noch im Training, und für mich ging es halt so gefühlt, war eigentlich, in dieser Saison war Ironman Frankfurt eigentlich das Ziel, und ja, in dem Moment, wo man ja das dann alles mitbekommt, da denkt man gar nicht so darüber nach, was jetzt irgendwie auf der Agenda ist, sondern man muss so irgendwie gucken, dass man seine Haut rettet und irgendwie da sein Hab und Gut ein bisschen in Sicherheit bringt. Dementsprechend waren so die ersten Tage so ein bisschen, ja, wie in so einer Bubble. Also man konnte gar nicht weiter als 2 Stunden denken, weil so viel irgendwie auf einen eingeprasselt ist. Also das kam dann alles so ein bisschen erst mit dem, ja, wir haben dann noch recht schnell alles aufgeräumt oder haben versucht aufzuräumen. Ja, und dann waren es dann schon, dass man dann so seine Sachen gesehen hat, so, und die dann voller Schlamm war, der ganze Keller war hinüber. Also man muss dazu sagen, wir waren schon stark betroffen, was also sag mal, den Hausrat oder das Haus an sich betrifft. Also meine Eltern unten, die wohnen ja eine Etage tiefer, da
Und
stand
ganz
das Wasser
kurz,
2 Meter.
Entschuldigung, das wusste ich denn nicht mehr ganz, weil es so
Nee.
lange her ist. Dann habe ich das falsch gesagt.
Nee, also man muss ja, das muss man ja auch dazu sagen. Also wir haben es erst danach so mitbekommen, was das für ein Ausmaß hatte. In dem Moment selber, wo wir quasi im Haus waren und das Wasser quasi uns eingeschlossen hat, da hast du halt nicht drüber nachgedacht, dass 30 Kilometer weiter unten, dass es noch viel schlimmer ist, ne? Und dass da Leute auch ihr Leben verloren haben und irgendwie gefühlt auf ihrem Dach sitzen und gar nicht wissen, was jetzt überhaupt passiert in den nächsten 20 Minuten. Und dementsprechend hat es uns da halt glücklich getroffen, dass keine Person zu Schaden gekommen ist. Wir haben quasi eine Woche vorher den Schwangerschaftstest gemacht, dass meine Frau quasi wieder schwanger war mit dem zweiten Kind. Und dann, oh, dann kommt halt schon so ein bisschen Kopfkino, wo du dann denkst, so pass auf, irgendwie, was passiert hier gerade? Ne? Meine sportliche Karriere ist komplett auf Eis gelegt. Wir bekommen ein zweites Kind, das erste Kind ist noch ganz klein, und du stehst hier kniehoch im Matsch und musst hier gucken, wie es überhaupt jetzt erstmal weitergeht. Und das war schon eine schwierige Zeit, und sportlich gesehen war für mich eigentlich ab dem nächsten Tag klar, hier passiert jetzt erstmal nichts mehr, weil ich habe meine Fahrräder zwar gerettet und auch so die gröbsten Sport, sag mal, Ausrüstung, Aber du konntest noch nicht mal trockenen Fußes das Haus verlassen. Also wo will ich darüber nachdenken, wo ich mit dem Fahrrad herfahre? Also das war dann eigentlich recht schnell, war ich dann so klar, okay, das ist jetzt erstmal hinten angestellt und ja, viel mehr hat dann wehgetan, dass man dann so gesehen hat, was dann außerhalb vom Ahrtal so passiert. Da geht das Leben halt weiter. Gefühlt 10 Kilometer weiter bist du gefahren, da war alles in Ordnung. Und da ist halt ganz normaler Alltag gewesen, ne? Und das war dann viel mehr so, boah, scheiße hier, du steckst hier voll drin und eigentlich geht das Leben weiter, aber für dich steht es halt komplett still gerade. Du weißt gar nicht, wie es überhaupt weitergeht. Und das war dann schon ein bisschen schwierig, aber ja, da muss man halt dann in dem Moment dann irgendwie dann durch, ne? Also das, wie sagt man, man kann von Glück sprechen, dass keine Person zu Schaden gekommen ist, dass wir alle das verletzungsfrei und mehr oder weniger gut überstanden haben und alles andere lässt sich reparieren und wieder aufbauen und da sind wir auch jetzt so in den letzten Zügen und ja, deswegen
Ach krass, das hat dann
ging
doch
der.
die Jahre gedauert, bis das dann alles wieder so jetzt, also natürlich dann im Alltag zurück, aber dass wirklich alles wieder so aufgebaut ist.
Ja, was jetzt also das eigene Haus angeht, wir haben jetzt quasi den Garten und Hofbauer mehr oder weniger da, die jetzt von außen das alles wieder herrichten. Meine Eltern wohnen seit Anfang letzten Jahres aber schon wieder in ihrer Wohnung unten und ja, das Problem war halt mit den Handwerkern, dass man die halt, weil die Nachfrage war halt, die konntest du halt nicht decken, ne? Was jetzt hier an Nachfrage an Handwerker, Fliesenleger, Anstreicher, Heizungsbauer, also die war so groß, da waren wir halt von Glück, dass wir da recht schnell welche an der Hand hatten. Aber es geht, wie gesagt, wie ich eben erzählt habe, 30 Kilometer weiter unterhalb, wo es halt dann doch etwas mehr gewütet hat und teilweise auch ganze Ortschaften zerstört sind. Da sieht es halt schon noch eher aus wie gefühlt ein halbes Jahr danach. Also da sieht man schon, dass man hier oben ein bisschen weiter oben halt an der A halt ja einfach einen Tick weiter ist, dass man hier schon viel Hilfe bekommen hat. Und dass es aber noch viele gibt, die dann noch, sagen wir mal, noch am Knabbern sind. Und da ist das halt noch viel präsenter als jetzt hier. Ich meine, wenn man jetzt hier aus der Haustür geht, an ein paar Stellen sieht man schon noch, so die Brücke, die halt noch provisorisch eine THW-Brücke über den Fluss ist. Aber so gesehen ist es nicht mehr so ganz präsent, wie jetzt, wenn du jetzt aus der Haustür gehst und das Haus schräg gegenüber ist halb abgerissen da, ne? Also das macht schon viel aus, wenn man halt in diesen alltäglichen, ja, Situation, das nicht ganz so wieder ja, vor die Nase behalten bekommt, so.
Und ja, du beschreibst das, was auch absolut total verständlich ist, dass in so einer Situation dann erstmal andere Fragestellungen wichtig sind. Ja, wie lange hat es gedauert, bis du dann quasi das erste Mal irgendwie wieder darüber nachgedacht hast, weil es ja auch deine Leidenschaft ist, irgendwann mal wieder laufen zu gehen, Rad zu fahren, schwimmen zu gehen. Wie lange war das so, dass der Prozess, dass du mal wirklich mal wieder über Training nachgedacht hast?
Das kann ich. Also es war ja im Sommer
Ja.
und ich meine so, dass ich im Herbst, so Oktober, November, sowas wieder drüber nachgedacht habe, weil man muss dazu sagen, der Radweg, auf dem ich gelaufen bin, der war halt nicht mehr da. Die Straße, die mich quasi auf meine Radstrecken bringt, war auch nicht mehr da. Also ich konnte gar nicht so trainieren, auch wenn ich es gewollt hätte. Also ich hätte mit dem Auto irgendwie rausfahren müssen und das habe ich dann größtenteils so ein bisschen so Tag für Tag gesehen, dass ich mich wieder bewege, dass ich wieder reinkomme, weil ich nach wie vor dann schon den Entschluss gefasst habe, okay, ich will jetzt nochmal angreifen. Ich habe mich jetzt zwar quasi ein Dreivierteljahr irgendwie hinten ran rausgeschmissen, das Ganze, aber für mich war schon klar, ich möchte nochmal Wettkämpfe betreiben. Und dann ging das dann sag mal, über den Jahreswechsel dann, so dass es dann alles so seine Richtung wieder gefunden hat und dass man es wieder neu organisiert hat. Dass ich dann wusste, okay, da kann man herlaufen, da kann man nicht herlaufen. Oder ich bin mit dem Auto dann teilweise auch ein Stück rausgefahren, um einfach aus dem Gröbsten raus zu sein, weil einfach die Räumfahrzeuge, LKWs, Traktoren, dann ja das nicht unbedingt einfacher machen und man will da auch nicht irgendwo im Weg sein, wenn man dann da irgendwo mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Dementsprechend war es auch so ein schleichender Prozess. Und dann mein erster Wettkampf danach, meine ich, wäre Heilbronn gewesen. Ich meine, ist auch Heptriathlon, glaube ich, Heilbronn. Ja, aber das war eigentlich nur aus der Sicht, dass ich einen Triathlon nochmal machen wollte. Also es war weit weg von sportlichen Höchstleistungen, aber damit fängt es halt an, dass man wieder in den Triathlon zurückfindet, wenn man einen Triathlon macht. So. Und dann ging das dann, ja, so ganz gut, eigentlich schon wieder los, dann muss man schon sagen.
Ja, okay, auf alle Fälle cool und auch natürlich da, wie hört man jetzt schon wieder raus, es gab ja dann mehrere Lebensereignisse bei dir, also sowohl positive als auch vielleicht jetzt nicht ganz so coole, die trotzdem irgendwie deine Leidenschaft entweder wieder entfacht haben oder trotzdem war die immer existent und hat aufgelebt. Dann würde ich jetzt so sagen, dass du vorher, also was heißt, also einfach in den letzten Jahren würde ich einfach so sagen, du warst ein guter Kandidat für die Top 10 im 70.3 und auch im Ironman-Zirkus. Du hast es beschrieben, also du hattest einfach viele Veränderungen, einfach auch durch äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel die Flutkatastrophe, die dich jetzt sportlich aktuell in den letzten Jahren ein Stück gemindert hat. Dann hast du aus persönlichen Gesprächen jetzt auch so ein bisschen muskuläre Probleme in den letzten Jahren beschrieben. Trotzdem hast du weiter Bock. So, was richtig cool ist, was aktuell, wo ich mich total selber mit identifizieren kann in der Situation, dass es halt natürlich auch so ist, dass ich weiter Bock habe. Aber du hast es beschrieben, also die jetzt vorwollt, einer deiner langen Wegbegleiter, auch durch ehemaligen gleichen Trainer, aber auch weiter in Trainingslager, der möchte jetzt nicht mehr und ist auch vollkommen okay und ist zufrieden mit seiner Karriere. Wie ist das für dich, quasi zu sehen, dass der eine oder andere aufhört, aber du die Leidenschaft noch hast? Also ist es dann so, dass du dich dann auch manchmal fragst, aber dann sagst, nee, ich habe auf alle Fälle Bock, ich gebe noch Gas, weil in gewisser Art und Weise entsteht ja auch ein Druck, weil wenn alle immer schneller werden und das, was du halt sagst, Triathlon ein halbes Jahr für dich in den Hintergrund gerät, dann ist es so, dass du natürlich auch fragst, okay, vielleicht komme ich da noch mal hin, wie schaffe ich das und so weiter. Also das Investment wieder da anzuknüpfen ist ja ein relativ hohes und man muss gefühlt ja immer noch mal das Schippe drauflegen, aber trotzdem hast du Bock. Ja, wie machst du das mental oder woher kommt das, was man dann auch als echt krasse Stärke bezeichnen kann?
Ja, das habe ich mich in den letzten oder mit der Problematik mit meinem Bein, das war jetzt so rückblickend eigentlich das, was mich viel mehr ins Wanken gebracht hat, als jetzt zum Beispiel, also ich meine, zwei Kinder bekommen ist als Triathlon-Profi nicht einfach. Man muss sich neu organisieren, aber man bekommt es auf jeden Fall irgendwo alles unter einen Hut. Flutkatastrophe war natürlich auch schwierig und hat einen aus sportlicher Sicht sehr eingeschränkt. Da war aber für mich nie die Diskussion, ich möchte das nicht mehr. Und das mit den Beinen, muss man sagen, ist jetzt schon so eine längere Geschichte. Das ist immer über die letzten Jahre immer mal wieder aufgekommen. Das war immer so meine Achillesferse so ein bisschen, dass ich halt muskulär aufpassen muss, dass ich dann, ja, gerade was das Radfahren angeht, die Position nicht so extrem fahre, weil ich dann im Hüftbereich mir dann da mehr oder weniger den Nerv abdrücke. Und das war dann mal eine Saison lang gut, dann war es wieder was mehr, wieder etwas stärker zurückgekommen. Und es gab aber nie so richtig eine Diagnose, wo ich sagen kann, ich muss das machen, damit das Problem nicht mehr aufkommt. Und das war dann jetzt das letzte Dreivierteljahr, war es so gut wie weg und ich bin dann beim 73 Marbella gestartet und da ist es halt stärker denn je zurückgekommen und ich konnte es mir überhaupt nicht erklären, warum jetzt, weil ich das, was ich gemacht habe, um es wegzuhalten, habe ich nach wie vor gemacht. Und ich habe nichts groß schlagartig geändert, dass es das Problem irgendwie getriggert haben könnte. Dementsprechend war das so wie im Schlag ins Gesicht, dass man einmal wieder voll da steht und jetzt gefühlt eigentlich keine Ausrede mehr hat und man den Sport wieder uneingeschränkt ausführen kann. Und dann kam halt so eine kleine Problematik, die einen dann so komplett aus dem Ruder wirft und das hat's mich auch. Also ich war dann auch so, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt so viel investiert und probiert, das Problem irgendwo zu finden, sei es Sitzposition, Sitzanalyse, Einlagen, Schuhe, Sattel, verschiedene Übungen, Dehnübungen. Also ich habe wirklich alles irgendwo auf den Kopf gestellt, was man auf den Kopf stellen kann und keiner konnte mir sagen, was das Problem eigentlich ist. Und das war dann viel mehr so. Boah, bin ich jetzt nochmal bereit, nochmal A zu versuchen und B, dann bin ich bereit, irgendwo eine Lösung zu finden, weil was will ich noch, oder wo will ich das Problem noch anpacken? Und das hat mich dann schon ziemlich ins Nachdenken gebracht, ob das überhaupt noch Sinn macht, weil man halt einfach sieht, okay, aus diesem halben Jahr keinen Triathlon wirklich auf Rennniveau machen, wurde dann schnell ein Jahr oder ist mittlerweile ja schon ein bisschen länger geworden. Und ob man dann nochmal dann zurückkommt, ist halt eine andere Frage. Und wenn man dann halt die Konkurrenz sieht und die hat halt nicht geschlafen, wenn man die Zeiten sich anschaut. Also das ist schon ein Druck, der dann schon größer wird und man überlegt, okay, will ich das nochmal versuchen? Und Da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht und habe dann auch längere Zeit mal gar nichts gemacht, um so ein bisschen weg davon zu kommen und um zu merken, okay, ist der Sport noch so mir so wichtig, dass ich da irgendwie dann täglich drüber nachdenke, was ich jetzt irgendwie machen möchte. Und das kam dann doch recht schnell so, dass ich sage, okay, ich versuch's nochmal. Ich habe dann mit einem befreundeten Physiotherapeuten lang gesprochen und ihm so meine Problematik geschildert und gesagt, ich war bei jedem Arzt, bei jedem CT, MRT und gefühlt kann mir keiner sagen, was das Problem ist. Und ich möchte eigentlich lieber aufhören, anstatt jetzt nochmal weiterzumachen. Und er hat mich dann so ein bisschen bestärkt und gesagt, okay, wir probieren das mal, ich behandle dich. Und da bin ich jetzt seit 3,5 Wochen in Behandlung. Und wie gesagt, wie ich auch schon am Telefon manchmal gesagt hatte, die Behandlungen sind sehr schmerzhaft. Also die Schmerzen, die hatte ich, glaube ich, noch nie so stark. Also das sind halt extrem harte Massagen, die halt die Muskulatur halt lockern, die bei mir vermutlich halt unter Wettkampflast halt zu sehr anschwillt oder zu schnell anschwillt und dadurch dann den Nerven abdrückt. Ja, wie gesagt, einmal die Woche werde ich dann da quasi gefoltert im positiven Sinne. Und jetzt am vergangenen Freitag war so ein kleiner Test. Da bin ich im Rahmen von einem Radveranstaltung am Nürburgring, Rad am Ring, der eine oder andere kennt das vielleicht, gab es ein Zeitfahren und wo quasi 22 Kilometer eine Runde Zeitfahren veranstaltet wird. Und das war für mich nochmal so ein erster Test, ob diese Behandlungen ja, anschlagen oder nicht. Und ich muss sagen, es hat schon einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also vorher muss man sich vorstellen, ich fahre mit meiner Wettkampfleistung und nach einer Viertelstunde ist mein komplettes linke Bein taub. Also es fängt dann im Gesäß an, manchmal im Fuß und zieht sich dann dementsprechend das ganze Bein hinunter. Und das war jetzt am vergangenen Freitag halt so, dass es halt, ich A, meine Leistung durchziehen konnte oder meine Watt bis zum Ende treten konnte ohne Einschränkung und der Fuß nur noch leicht ja, gekribbelt bzw. leicht taub geworden ist. Und das ist so für mich ein Zeichen, dass man doch da irgendwo jetzt anscheinend so das richtige Mittel gefunden hat. Und das motiviert mich jetzt eigentlich gerade nochmal viel mehr, dass ich jetzt sagen kann, okay, das gehen wir jetzt nochmal voll an das Thema. Wenn es jetzt noch ein halbes Jahr dauert, dann nehme ich das halbe Jahr auch noch mit. Aber wenn dann das Problem halt größtenteils bewältigt ist und ich mich wieder komplett auf den Triathlon-Sport im Hinblick auf Wettkampfsport konzentrieren kann, dann möchte ich das auf jeden Fall machen. Und bin jetzt noch mal so ein bisschen Feuer und Flamme mit Triathlon und möchte das noch mal voll angehen jetzt erstmal.
Ja, richtig cool und auf alle Fälle drücken wir und ich auch dir auch die Daumen. In so Phasen, die du beschreibst, ist es so, du wohnst ja jetzt quasi nah an deinem Familienelternhaus oder auch mit deiner Frau und deinen Kindern zusammen. Wie wichtig ist dein Umfeld oder ja, wie wichtig war es dir, dass die dich aufgemuntert haben und wie stehen die hinter dir, hinter deinen Entscheidungen in so einer Situation?
Also klar, der erste Ansprechpartner ist natürlich meine Frau, weil die das Ganze mit seit Jahren oder seitdem wir uns kennen, schon mitträgt und mit supportet. Und da hat man nicht nur ein Gespräch geführt, sondern doch längere Gespräche. Und sie war eher jemand, der gesagt hat, wenn ich das nicht mehr mache, dann fehlt irgendwie was. Und ich meine, im Endeffekt bin ich derjenige, der es entscheidet, aber egal wie ich entschieden hätte oder ich mich entscheide, ja, wird das voll und ganz unterstützt. Und was also dieses Aufmuntern angeht, ich bin jemand, wenn ich irgendwie mit ein Problem habe, das muss ich erstmal mit mir ausmachen. Und dann möchte ich gar nicht so jeden Tag auf die Schulter geschlagen bekommen, auch das wird schon wieder, das wird schon wieder. Ich möchte dann gerne gefühlt eher in Ruhe gelassen werden und das Problem vielleicht so ein bisschen mit mir selber auszumachen. Weil ich kann jetzt nicht jeden Tag, gerade mit zwei Kindern, die eigentlich jeden Tag gute Laune haben, kann ich jetzt nicht morgens am Tisch schon sitzen und schlechte Laune haben und das projiziert sich ja auf die auch. Also deswegen habe ich dann das versucht, so ein bisschen fernzuhalten aus diesem Alltäglichen und habe das dann ja viel mehr mit mir ausgemacht. Und ja, also ich bin jetzt so, Stand jetzt würde ich sagen, doch wieder ganz happy, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ja, aber ohne so ein Umfeld, ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich den Triathlon schon längst an den Nagel gehangen. Weil ja, das pusht einen enorm. Ich meine, bei dir ist es ja ähnlich mit deiner jetzt Sturzvergangenheit jetzt im letzten halben Jahr. Da braucht man schon ein Umfeld, was irgendwo gefestigt ist und einen da irgendwie doch in die richtige Richtung, so, manchmal so ein bisschen lenken muss vielleicht.
Ja, definitiv. Deswegen frage ich danach und kann natürlich jetzt auch aus dem Gespräch mit dir relativ viel, sagen wir, auch Energie ziehen, weil ich, also natürlich vielleicht jetzt nicht mit so einem Unfall, aber wenn man das jetzt so hört, also ich wusste natürlich so rudimentär, was alles passiert ist, aber jetzt bist du ja auch relativ offen hier im Gespräch und jetzt nehmen wir uns ja auch mal die Zeit, hier über eine Stunde quasi darüber zu reden. Jan Raphael hat es ja quasi mal so treffend in einem Trainingslager formuliert: vom Fußball, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am
Ja.
Fuß. So, und wenn ich jetzt einfach das Gespräch von dir ja höre, dann, Entschuldigung, dass ich das sage, dann war das ja für dich als Athlet in den letzten Jahren teilweise auch so. Und
Absolut.
genau, deswegen ist es halt echt cool, wie du damit halt umgehst und das siehst. Und auf alle Fälle, wenn es dann in den nächsten Jahren als Profi Aloha David heißen sollte, dann gehen erstmal die Grüße wahrscheinlich auch an deine Frau Kati raus, die da, wie du jetzt beschreibst, einen riesen Mehrwert dir gegeben hat. Und das ist halt cool zu hören. Ja, nehmen wir uns vielleicht da noch mal ganz kurz mit ausblicken. Also du hast gesagt, jetzt geht es erstmal darum, das muskulär alles in den Griff zu kriegen und was auch absolut richtig ist, dass du halt auch wettkampfmäßig wieder konkurrenzfähig bist und auch auf dem Damm. Ja, was ist so ein bisschen für 2024 so, ja, welches Rennen hast du da ins Auge gefasst? Also klar ist jetzt alles noch so ein bisschen weit weg, aber ich weiß jetzt auch aus meiner aktuellen Situation, dass man sich hier überlegt, okay, da will ich gerne performen, da will ich wieder fit sein, das könnte realistisch sein. Gibt es da schon irgendwie Ziele oder, also jetzt nicht mit Platzierung, aber wo du sagst, okay, da hätte ich Bock mal wieder richtig Gas zu geben?
Ja, also mit den letzten 2 Jahren ist ja so quasi der ganze Sommer, wo man eigentlich jedes Wochenende gefühlt ein Rennen macht, ins Wasser gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht bei uns sogar. Aber ursprünglich war ja dann 2022 war Ironman Frankfurt geplant und dieses Jahr Challenge Rot. Und das muss ich sagen, das hat, also gerade Rot dieses Jahr, das hat schon ein bisschen wehgetan, dass man da nicht an der Startlinie gestanden hat, weil man kennt halt Rot. Und das Ziel war auch dieses Jahr eigentlich ganz auf Rot ausgelegt, da halt bestmöglich zu performen. Und dann das dann so zu sehen, was da für eine Triathlon-Party halt abgefeiert wird, das war dann schon schwierig an dem Tag. Und umso mehr bin ich jetzt gerade so, würde ich jetzt sagen, das würde ich gerne auf jeden Fall mal mitnehmen. Also ich meine, grundsätzlich muss man eigentlich sagen, als Triathlet oder als Triathlon-Profi, Challenge Rot, muss man schon irgendwo mal einen Haken dran machen, dass man da mitgemacht hat. Deswegen ist das jetzt so in ferner Weite, sage ich mal, jetzt so ein Ziel, dass ich da sage, okay, ich möchte vielleicht dann gerne nächstes Jahr in Rot starten nochmal. Oder nicht nochmal, aber mich zumindest mal nochmal anmelden. Und das vielleicht als erstes großes Ziel zu nehmen. Und darüber hinaus, klar, jetzt gibt es dann noch genug Rennen, die man irgendwo macht. Also Frankfurt ist vielleicht auch noch ein Ziel. Jetzt ist da die Frage halt, wie das so mit dem Profi-Männer-, Profi-Frauen-Rennen halt geswitcht wird, ob das überhaupt nochmal dann vielleicht nächstes Jahr so ist. Dementsprechend würde ich mich jetzt erstmal so darauf auf Rot vielleicht fokussieren. Und dann klar, diese klassischen Vorbereitungsrennen. Ich meine, da haben wir ja auch so eine gewisse Vergangenheit, irgendwo nach Aix-en-Provence im
Auf
Auto
alle
zu
Fälle,
fahren.
ich wollte es gerade sagen,
Da.
Ex ist immer im Wagen, da macht man immer ein
Ja.
gutes Rennen, das sollte man nicht
Ich muss
vergessen.
auch sagen, sobald man in Aix war, das Rennen, das Jahr danach war eigentlich ganz okay immer bei mir. Also das war, ist irgendwie ein gutes Pflaster gewesen. Auch wenn das Rennen halt irgendwie doch schon recht hart ist und die Anreise auch nicht so ganz einfach mit dem Auto darunter, aber vielleicht müssen wir da nochmal den Skoda auspacken von dir.
Ja, der ist leider verkauft, aber jetzt ist es ja dann wahrscheinlich auf alle Fälle trotzdem wirklich, nee, definitiv. Also,
Ja, sowas in der Richtung, denke ich, ja.
ja, richtig cool und danke auf alle Fälle für dein Gespräch. Wir drücken weiter die Daumen, dass es vorwärts geht und dann hoffen wir vielleicht, ja, dann einfach in die 2024 dich hier dann nach deinem Roterlebnis, nach deinem Saisonaufbau nochmal zu hören, wie es läuft und so weiter. Ist ja auch immer interessant. Also, ich kenne jetzt nicht alle Altersklassenathleten, aber dieses mit diesem eingeschlafenen Nerv oder so, das hört man ja dann das ein oder andere Mal auch aus Profiszenen. Da haben wir wahrscheinlich, also es ist jetzt nicht mega präsent, aber im Triathlon wird es schon die Probleme geben. So, dass da jetzt auch vielleicht der ein oder andere Altersklassenathlet sich angesprochen fühlt und inspiriert und du da vielleicht einfach auch deine Erfahrung weitergeben kannst, wie man dann auf höchstem Level zurückkommt.
Genau, also ich denke auch, dass gerade dieses Thema ist halt so weit verbreitet, das bekommt man erst dann mit, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also man hört von vielen, dass die ähnliche Probleme haben, aber da gibt es halt auch genauso viele Ansätze, die das Problem halt lösen können. Und das ist halt super, super schwierig. Also ich meine, wenn man sich das Bein oder das Schlüsselbein bricht, da weiß man ungefähr, was man machen muss und wie lange man Pause machen muss. Aber so einer Thematik ist halt so dieses Ungewisse, dieses Fischen im Dunkeln, irgendwie das, was einen viel mehr irgendwie mürbe macht im Kopf und das viel anstrengender ist, als jetzt dann da irgendwo, ja, wie gesagt, 6 Wochen, 7 Wochen Reha zu machen und dann halbwegs wieder zurückzukommen. Das war halt so rückblickend eigentlich so das, was halt am anstrengendsten war, gerade so vom Kopf her dann irgendwann zu sagen, macht das noch Sinn, will ich jetzt durchziehen? Und dementsprechend, klar, wenn dann der eine oder andere da irgendwo einen Tipp hat, den man noch verfolgen kann, bin ich der Letzte, den er nicht annimmt. Oder auch wenn jetzt jemand da irgendwie Rückfragen hat, gerne, gerne. Also
Genau.
so kommt man ja nur weiter, wenn man sich irgendwie austauscht und irgendwie über Erfahrungen mit dem anderen austauscht dann.
Ja, definitiv. Und das machen wir so. Also, wenn irgendwelche Anfragen dazu kommen, dann leite ich dir die einfach weiter. Ja, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal gutes Training, schöne Grüße an die Familie und cool, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Gerne, gebe ich genauso zurück und wir sprechen uns bestimmt nochmal.
Genau. Aloha, David.